Die Gnade Gottes und die Liebe Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, was wurde nicht schon alles über die Liebe gesagt, gedichtet, gesungen, gespielt, gefilmt? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, bekannte schon Marlene Dietrich. All you need is love, sangen die Beatles. Nur die Liebe zählt, heißt eine erfolgreiche Fernsehshow. Verbotene Liebe, Sturm der Liebe, zwei der erfolgreichsten Telenovas mit mittlerweile fast 2.500 Folgen. Und heute Morgen hören wir eine Stimme, die sagt, Gott ist Liebe. Aber was der Apostel Johannes über die Liebe sagt und schreibt, das steht so himmelhoch über dem, was an Banalitäten und Abgedroschenen zu diesem Thema schon gesagt wurde. Gott ist Liebe. Das ist wohl die zentralste Aussage, die wir machen können über das Wesen Gottes. Gott ist Liebe. Aber man kann sich so sehr an die größten, an die gewaltigsten Sätze gewöhnen, dass die uns nicht mehr vom Hocker reißen. Wenn ich sage, und wenn wir heute Morgen hören, Gott ist Liebe, da springt keiner vom Platz und schreit Halleluja. Okay, sagen wir, das ist nichts Neues. Gott ist Liebe, ja, wissen wir. Klar. Das ist genauso klar wie Bayern München erneut den DFB-Pokal gewonnen hat. Und dass der Benzinpreis immer noch niedriger ist als vor einem Jahr, das begeistert uns mehr. Aber Gott ist Liebe. Okay. Hast du sonst nichts Neues zu sagen, nichts Spannenderes? Nein, habe ich nicht. Mehr habe ich nicht zu bieten, sagt Johannes, als Gott ist Liebe. Und dann muss man genau hinhören. Er sagt, Gott ist Liebe. Er sagt nicht, Gott hat Liebe oder Gott liebt, sondern Gott ist Liebe. Das heißt, Gott ist in seinem ganzen Wesen Liebe. Und das ist gleichzeitig ein versteckter Hinweis auf die Dreieinigkeit, auf die Trinität. Einer allein, wie soll der lieben? Wenn ein Mensch allein auf einer Insel ist, wen soll er lieben? Und das ist sozusagen gleich ein Hinweis, dass Gott von Ewigkeit her ein Liebender ist, und zwar nicht erst dadurch, dass er irgendwann Menschen geschaffen hat als Gegenüber, sondern von aller Ewigkeit. Er ist der Vater, der den Sohn liebt. Und der Sohn ehrt den Vater. Und der Geist, der verbindet Vater und Sohn mit dem Band der Liebe. Dreieinigkeit. Im Kern seines Wesens ist Gott die Liebe. Es entspricht also seinem Wesen zu lieben. Gott ist auch nicht einfach nur der liebe Gott, der einfach lieb ist und damit harmlos, man nicht so ernst nehmen kann, sondern Liebe. Im Kern Liebe. Und Liebe kann manchmal sehr entschieden und hart sein. Und jetzt beschreibt Johannes drei Wirkungen, die von diesem Gott der Liebe ausgehen. Die Liebe Gottes, sie zeigt sich zum einen als die bedingungslose Liebe, als die angstfreie Liebe und als die aktive Liebe. Das erste, die bedingungslose Liebe. Er schreibt, er, Gott, hat uns zuerst geliebt. Und da wird ein großer Unterschied deutlich zwischen dem, wie Gott liebt und wie wir Menschen normalerweise lieben. Unsere Liebe ist allermeistens eine Reaktion auf etwas Liebenswürdiges. Gottes Liebe ist dagegen eine Aktion, ohne das, was vorausgeht. Wir lieben, weil wir einen Menschen zum Beispiel liebenswürdig finden. Etwas ist attraktiv, liebenswert, anziehend. Oder wir lieben auch, weil wir von der Beziehung profitieren wollen. Und unser Dilemma besteht auch darin, dass wir nicht lieben können, wenn der andere nicht zumindest gewisse Signale sendet, dass er uns auch irgendwie okay findet. Wir haben manchmal den Eindruck, dass wir von bestimmten Menschen missachtet, verachtet werden. Wir fühlen uns verletzt. Und dann finden wir diese Menschen unsympathisch. Die Chemie stimmt nicht. Und was ist dann die Folge? Die Folge ist, wir machen einen großen, weiten Bogen drumherum. Unsere Liebe ist meist eine Reaktion auf etwas Liebenswertes. Die Liebe Gottes ist dagegen Aktion, vorauseilende Liebe. Und deswegen kennt eben gerade die Bibel ein eigenes Wort. Ihr kennt das, dieses Wort Agape. Agape braucht keinen Grund. Agape braucht keinen Anlass, um zu lieben. Gott liebt einfach, weil er lieben will und weil sein Wesen Liebe ist. Und Johannes beschreibt daher diese Liebe Gottes als die zuvorkommende, die vorauseilende Liebe. Er sagt, Gott hat uns zuerst geliebt. Und das ist kein weltfremder Traum, sondern diese Liebe, die wurde Liebe in Aktion, als Jesus in diese Welt kam, der eigene Sohn. Blutige Realität wurde die Liebe am Kreuz von Golgatha, als er für alle Menschen gestorben ist. Und zwar auch für die Unsympathischen, auch für die Kritiker, ja sogar für die Feinde. Liebe ist bei Gott Opfer und Hingabe, keine unverbindliche Sympathie, sondern Liebe, die sieht den armen Menschen, der zugrunde geht in seiner Verkrümmtheit, in sich selber, in seiner Gottlosigkeit. Und diese Liebe kann nicht anders als zu sagen, ich opfere mich für dich. Liebe verlässt die Komfortzone, begibt sich mitten ins Getümmel. Die Liebe wendet sich dem widerspenstigen Geliebten zu, ohne ihn zähmen zu können. Liebe zahlt den höchsten Preis. Und deswegen sagt Johannes einmal an anderer Stelle, darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und er hat den Sohn gesandt zur Versöhnung für unsere Sünde. Und weil diese Liebe Gottes so anders ist, wie normalerweise wir eben lieben, deswegen haben wir auch ein Leben lang daran nachzubuchstabieren, was das heißt. Gott findet das Liebenswürdige nicht vor, sondern er schafft es durch seine Liebe, das Liebenswürdige. So hat es Martin Luther 1518 formuliert. Er hat gesagt, die Sünder sind darum schön, weil sie geliebt werden. Sie werden nicht geliebt, weil sie schön sind. Nochmal. Die Sünder sind deswegen schön, weil sie von Gott geliebt werden. Sie werden nicht geliebt, weil sie schön sind. Liebe macht schön. Darum seid ihr heute Morgen eine schöne Versammlung oder eine Versammlung der Schönen. Lass es dir heute Morgen noch mal ganz persönlich sagen, du bist von Gott ein geliebtes Kind. Ob du es weißt oder nicht, ob du das heute Morgen so fühlst oder nicht, ob du denkst, das habe ich verdient oder ob du denkst, überhaupt nicht, ob du gerade gut drauf bist oder völlig neben der Spur, du bist von Gott geliebt. Und Gott schaut dich an. Und er schaut dich liebevoll an. Und er hat dich ins Herz geschlossen. Du bewegst sein Empfinden. Du rührst ihn zu Tränen. Du bringst ihn zum Lachen. Du bist von ihm umsorgt, umgeben, getragen, erhalten. Du bist von ihm begabt und gesendet. Und das nur aus einem Grund. Weil er dich liebt. Und dann sagt Johannes noch etwas. Er sagt, wie er die Seinen, also seine Jünger, seine Nachfolger, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebt er sie bis ans Ende. Das heißt, er lässt nicht nach mit dieser Liebe. Er hat sie nicht irgendwann aufgekündigt und hat gesagt, jetzt reicht's. Das ist ja das Schreckliche und Dramatische, was in unserer Welt ja so oft zwischenmenschlich passiert. Da sehen wir noch so ein Gesteck voller Trauung. Wie viele Menschen am Traualtar sagen, ich liebe dich, bis der Tod uns scheidet. Und irgendwann ist die Liebe kaputt. Bei Jesus nicht. Er sagt nicht, jetzt ist irgendwann zu Ende. Jetzt haben wir uns auseinandergelebt. Sondern er sagt, bis zum Ende. Ich bin immer da. Nichts bringt mich weg von dir. Sondern wir bleiben zusammen und ich liebe dich. Und er bringt uns an den Platz, wo er uns haben will, und er bringt uns auch am Ende ans Ziel. Das ist dieser Gott der Liebe. Er hat eine zuvorkommende Liebe. Und das zweite ist die angstfreie Liebe. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, sagt Johannes, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Bei uns Menschen ist das ja auch so mit der Liebe, dass die Liebe oft gepaart ist auch mit Unsicherheit und manchmal auch sogar mit Angst, gerade auch in der Erziehung. Man weiß nie, was mich jetzt erwartet. Das heißt, so ein ganz prägnantes Beispiel ist Friedrich der Große. Friedrich der Große hatte einen überstrengen Vater, nämlich der Friedrich Wilhelm I. Und der Friedrich Wilhelm I., der hatte mit seinem Sohn Friedrich Großes vor. Der Sohn sollte ein ebenso guter Christ sein wie er, wie der Vater. Der Sohn sollte auch genauso ein tüchtiger Soldat sein, ein sparsamer Haushalter. Aber die beiden waren vollkommen verschieden. Der Junge, der las gerne französische Romane. Der verschlang philosophische Bücher. Der Königssohn spielte Flöte, undenkbar damals. Der machte heimlich Schulden. Und er hasste das ganze Exerzieren und Drill, Soldatenwesen. Und der Vater hatte kein Verständnis für die Neigungen des Sohnes und er fürchtete um die Zukunft Preußens. Und dann hat er sogar einmal in seinem Zorn vor den Soldaten und Offizieren seinen Sohn öffentlich geohrfeigt. Dann hat er Friedrich versucht zu fliehen. Mit einem Freund wollte er nach England fliehen, aber das ist misslungen. Und dann hat der Vater die beiden sogar vors Kriegsgericht gestellt. Und erst Jahre später haben sie sich leidlich ausgesöhnt. Ganz anders handelt unser Vater. Ganz anders handelt Jesus. Er empfängt uns, auch wenn wir Mist gebaut haben, wenn wir Chancen vertan haben, wenn wir Zeit verschwendet haben, wenn wir Liebe schuldig geblieben sind, wenn wir andere verletzt haben. Und deswegen müssen wir nicht einmal vor dem jüngsten Gericht Angst haben, sagt Johannes. Warum? Weil er unsere Sünde vergibt und am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat. Er liebt uns, er nimmt uns an. Und das heißt auch, dass ich nicht abhängig bin letztendlich nicht abhängig bin von der Gunst oder Missgunst oder Beurteilung von anderen Menschen. Johannes sagt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Viele Diskotheken haben sogenannte Rauschmeißer. Das sind so tätowierte Muskelpakete, die dann die betrunkenen und pöbelnden Besucher unsanft auf die Straße befördern. Und im griechischen Text heißt es sogar, die Liebe wirft die Furcht raus. Die Liebe ist der Rauschmeißer der Furcht. Die räumt auf mit der Unsicherheit und Furcht, sodass wir ohne Furcht zu Gott kommen können. Alles ihm sagen, was uns unter den Nägeln brennt. Gottes Liebe ist bedingungslose, zuvorkommende Liebe, angstfreie Liebe und sie ist drittens aktive Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Dahinter steckt der Gedanke, wer geliebt ist, kann auch andere lieben. Wer angenommen ist, kann auch andere annehmen. Und das ist ein ganz zentraler Gedanke bei Johannes, denn er macht deutlich, man kann die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Mitchristen nicht voneinander trennen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Wir lieben Jesus, indem wir Zeit mit ihm verbringen, indem wir mit ihm reden, auch sein Wort hören, indem wir seinen Willen tun, gehorsam sind. Und wir lieben den anderen, indem wir Liebe praktizieren. Das gehört zusammen, das lässt sich nicht trennen. Liebe Gemeinde, es gibt nicht nur eine Lebenslüge, es gibt auch eine Liebeslüge. Eine Liebeslüge, die Johannes so formuliert: Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Die Tatsache, ob jemand Gott liebt, die können wir nicht nachprüfen. Keiner von uns kann in das Herz eines anderen reinschauen. Da kann jemand im Gottesdienst Loblieder rauf und runter singen, kann die tollsten Gebete sprechen im Hauskreis. Diese Liebe zu Gott, die können wir nicht wirklich prüfen. Aber die Liebe zu den Geschwistern, die kann man prüfen. Das kann man sehen, ob da Liebe ist oder Lieblosigkeit, gar Hass und Verachtung. Und deswegen, liebe Gemeinde, man kann nicht sagen, ich liebe Gott, aber mein Verhältnis zu dem Bruder, zu der Schwester ist zerrüttet und ist kaputt. Ich kann nicht Gott loben mit Liedern und Gebeten und sagen, lieber Gott, sei willkommen, ich ehre dich, ich anbete dich, ich preise dich. Und der andere Bruder und Schwester an der Bank daneben, davor, dahinter, den tun wir nicht mal grüßen und wir schneiden ihn. Warum geht das nicht? Das hat mit dem zu tun, was ich gerade schon gesagt habe. Wenn wir uns doch mal klar machen, dass jeder Christ ein heiß geliebtes Kind Gottes ist. Ein Mensch, den Gott in sein Herz geschlossen hat. Dann stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Sie besuchen eine Familie. Und Sie haben zu den Eltern ein ganz inniges, gutes Verhältnis. Und dann kommen Sie dorthin ins Wohnzimmer, ist die Familie versammelt. Und dann begrüßen Sie die Eltern, umarmen sie vielleicht sogar. Und dann fangen Sie im Wohnzimmer an, über die Kinder dieser Eltern herzuziehen, sie zu beschimpfen, sie zu beleidigen, vielleicht gar zu schlagen. Dann ist aber Ihr Verhältnis zu den Eltern auch kaputt. Und das heißt, wenn wir den Bruder, die Schwester verachten, dann verachten wir Jesus. Und wenn wir im Unfrieden mit dem anderen leben, dann leben wir im Unfrieden mit Jesus. Und Johannes macht keine Aussage über die Lebenswürdigkeit der Christen. Johannes nennt keine Bedingungen, die eintreten müssen, damit man lieben kann. Johannes macht etwas anderes. Die einzige Aussage, die Johannes macht, ist die, er sagt, die Christen sind sichtbar und deswegen liebe sie. Daher liebe sie. So, jetzt sitzen wir da und jetzt hören wir das. Und dann sagen wir uns, naja, okay, also mit den Netten ist das ja überhaupt kein Problem. Aber warum gibt es so viele Nervige? Mann, oh Mann, die soll ich auch noch lieben, sonst bin ich am Ende ein Lügner. Und dann machen wir einen Fehler. Dann versuchen wir vielleicht herauszuquetschen aus uns, eine angestrengte Liebe herauszuquetschen, so wie es irgendwie möglich ist. Und beim nächsten Augenblick erwischen wir uns aber dabei, dass wir doch wieder schlecht denken und im hinterm Rücken schlecht reden und spitze Kommentare abgeben und dass wir uns kein Deut um die Not des anderen kümmern. Und dann merken wir, so geht das nicht. Was aber geht dann? Es geht nur Zeit mit Gott verbringen, Zeit mit Jesus verbringen. Das heißt, dass wir uns so viel wie möglich dem Einfluss der Liebe Gottes aussetzen. Es geht nur so weg von mir selber, weg von dem Versuch, dass ich in mir warme, sympathische, gute Gefühle erzeugen möchte. Hör auf damit! Weg von dem Versuch, aus eigener Kraft will ich alle lieben. Hör auf! Geh zurück ins stille Kämmerlein. Geh zurück ins Gebet. Geh zurück ins Hören auf Gottes Wort. Denn Jesus ist Liebe. Du bist es nicht. Jesus ist Geduld und Freundlichkeit. Du bist es nicht. Jesus ist Kraft zum Lieben, Erbarmen, Mitfühlen, du bist es nicht. Das heißt, wie kommen wir also weg von dieser Drehung um uns selbst? Durch Umkehr. Altdeutsch Buße. Umkehr heißt, dass ich Jesus das bekenne, dass ich Jesus zu Jesus sage, Jesus, ich schaffe das nicht. Vergib mir meine Lieblosigkeit, meine Gleichgültigkeit, meine Überheblichkeit, meine Tatenlosigkeit, meine Taktlosigkeit. Aber du siehst, ich schaff's nicht. Deswegen schenk du mir diese Liebe. Erfülle du mich mit deiner Liebe. Und diese Liebe, aktive Liebe, die zeigt sich dann eben auch ganz praktisch. Johannes sagt, wenn jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Und das ist gleichzeitig, die Liebe ist gleichzeitig der Sähtest des Glaubens. In der praktizierten Bruderliebe wird der Test geliefert. Ich sehe, was Not tut und ich sehe, was der andere braucht. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Er hat jetzt ein Beispiel hier genannt, da geht es um finanzielle, materielle Unterstützung beim Johannes. Aber das kann ja viel mehr sein. Dass jemand einem anderen Essen bringt, wenn er krank ist, dass jemand für jemand anderes einkauft, dass jemand einem anderen hilft bei Computerproblemen oder bei finanziellen Fragen. Und ich bin sehr dankbar, dass in unserer Gemeinde Liebe praktiziert wird. Wie oft habe ich das schon erfahren? Liebevolle Hilfe, Unterstützung in ganz vielen Bereichen. Und wie oft habe ich Menschen hier getroffen, die mir das erzählt haben, ganz dankbar, wie ihnen geholfen wurde und gesagt haben, das sowieso hat mir geholfen, mich auf die Mathe-Klausur vorzubereiten. Oder einige Helfer haben mich beim Umzug, beim Renovieren der Wohnung unterstützt. Oder Frau Y. hat mir angeboten, für mich einzukaufen, als ich nach der OP ein paar Wochen nicht richtig laufen konnte. Aktive Liebe. Gut. Manchmal, muss man ganz realistisch sehen, manchmal werden wir einander auch nur auf dem Grundlevel, auf dem Basislevel lieben. Das heißt, indem wir einander einfach ertragen. Da ist Paulus ganz nüchtern im Epheserbrief. Paulus sagt, ertrage einer den anderen in Liebe. Nur ertragen. Mehr nicht. Aber wir werden uns eben nicht aus dem Weg gehen. Wir werden uns nicht voneinander trennen. Sondern wir werden zusammen bei Jesus bleiben, weil er die Mitte ist. Und in seltenen Fällen, da macht diese Liebe sogar noch viel Größeres, dass sie sogar aus einem Feind einen Bruder macht, wie die folgende Geschichte zeigt. Und zwar der ehemalige Ku Klux Klan-Chef Johnny Lee Clary, der erzählt einmal über seine Begegnung mit dem schwarzen Pastor Wade Watts. Und dieser frühere Ku Klux Klan-Chef Clary sagt Folgendes. Die Tür ging auf und Watts kam auf mich zu und sagte, Hello Mr. Clary, ich möchte dir sagen, ich liebe dich und Jesus liebt dich auch. Er ergriff meine Hand. Schockiert zog ich sie zurück. Meine tiefe Überzeugung war, dass die körperliche Berührung mit einem Nichtweisen Verschmutzung ist. Erschrocken sah ich auf meine Hand. Er sah es und sagte zu mir, mach dir keine Sorgen, Johnny, es geht nicht ab. Die schwarze Hautfarbe. Ich überschüttete ihn darauf mit vielen Schimpfworten. Er sagte nur fröhlich, Gott segne dich, Johnny. Du kannst mich nicht dazu bringen, dich zu hassen. Ich liebe dich. Und ich werde für dich beten, ob du das magst oder nicht. Ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. So etwas war mir noch nie passiert. Und das Ganze hatte eine Vorgeschichte. Als wir nämlich seine Kirche angezündet hatten, da hat er auf keine Provokation reagiert. Wir forderten ihn auf, rauszukommen. Wir hätten was für ihn. Dann kam er und meinte fröhlich, Halloween ist schon vor 4 Monaten gewesen. Ich habe keine Süßigkeiten mehr für euch. Kommt im Oktober wieder. Und dann ging er zurück in sein Haus. Ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Der Clan fragte mich, hast du noch mehr so tolle Ideen? Ich war ratlos. So zündeten wir zunächst einmal ein Kreuz an. Da kam er wieder raus und bot uns Hotdogs und Marshmallows an, zum Grillen, versteht sich. Ich versuchte ihn einzuschüchtern und sagte, hey Freundchen, du solltest dich vorsehen, wir kommen und holen dich. Du kennst uns nicht, aber wir wissen, wer du bist. Er sagte nur, hello Johnny, ein Mann wie du nimmt sich Zeit, zu mir zu kommen, ich fühle mich geehrt. Und einmal überfielen wir ihn im Restaurant und sagten, dieses Restaurant ist für Weise, wir wollen dich hier nie wieder sehen. Sonst geht es dir wie dem Hähnchen auf deinem Teller, das verspreche ich dir. Daraufhin nahm er das Hähnchen, küsste es und schaute mich an. Da brach das ganze Restaurant ein Lachen aus. Und als er mich ansah, lachte auch der Clan. Ich schickte den Clan raus, nahm sie mir vor und verhängte ein Trageverbot von 2 Wochen für die weißen Kutten. Und als wir gingen, winkte er uns noch nach und rief, Tschüss, Johnny. Von diesem Tag an machten wir ihm nie wieder Scherereien. Und auf seine Weise, ich sage jetzt in Klammer durch die Liebe, auf seine Weise bezwang dieser einzelne alte Mann den ganzen Ku Klux Klan in der Gegend. Liebe Gemeinde, gerade dieses extreme, wirklich extreme Beispiel macht noch einmal deutlich. Wenn der Johannes betont, dass mehr Liebe in uns und unter uns möglich ist, dann meint er jetzt nicht, nimm dir ein Beispiel an so einem liebevollen Christen. Versuch ein bisschen freundlicher zu sein. Engagier dich mehr im sozialen Bereich, weil uns das hoffnungslos überfordern würde. Das schafft keiner. Das schafft auch nicht der Frömmste. Sondern Johannes wünscht sich, dass wir Jesus und seinem Geist immer mehr Raum geben in unserem Leben, damit Jesus größer wird, wichtiger wird, dass er uns in unserem Inneren verändert, umgestaltet und bewegt. Darum geht's. Gottes Liebe allein kann verändern und verwandeln. Und Jesus gibt uns die Kraft, die wir brauchen, um dann Gottes Liebe in die Welt zu tragen. Wie hat Graf Zinzendorf so schön gedichtet? Und wenn eurer Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, o so flehet um die Wette, bis sie Jesus wieder stellt und Gottes Volk ruft. Amen. Und jetzt lassen wir uns dieses Lied singen.